Noch nie hatte Mrs. Carter sich so nackt und schutzlos gefühlt. Doch vertraute sie auf ihren Körper und auf die seltsame Wahrheit, die sie über Engel erfahren hatte, besonders Engel, die einst Menschen gewesen waren, dass diese nämlich selbst körperlos sich danach sehnten, Körper aus Fleisch und Blut zu berühren. Und Metatron stand jetzt dicht vor ihr, so dicht, dass er das Parfum ihrer Haare riechen und ihre weiche, glatte Haut sehen musste, dass er sie mit glühenden Händen hätte anfassen können. Ein eigenartiges Geräusch setzte ein, wie das Zischen und Knistern, das man hört, bevor man merkt, dass das Haus brennt.
»Sage mir, was Lord Asriel vorhat und wo er sich befindet.«
»Ich kann euch jetzt gleich zu ihm bringen.« Die Engel, die die Sänfte trugen, verließen den Berg und flogen nach Süden. Metatron hatte angeordnet, den Allmächtigen aus dem umkämpften Gebiet an einen sicheren Ort zu bringen, damit er noch eine Weile leben könne. Statt ihm allerdings eine gleich mehrere Regimenter starke Leibwache mitzugeben, die nur die Aufmerksamkeit des Gegners erregt hätte, vertraute er darauf, dass die Flucht im Gewitter sowieso nicht bemerkt würde und deshalb eine kleine Eskorte ausreichte. Der Regent hätte auch recht behalten, hätte nicht ein ganz bestimmter Klippenalp, der sich an einem toten Krieger gütlich tat, in genau dem Moment zum Himmel aufgeblickt, in dem der Strahl eines Suchscheinwerfers zufällig auf die kristallene Sänfte traf. Etwas regte sich im Gedächtnis des Klippenalps, und er hielt inne, die Hand noch auf der warmen Leber. Sein Bruder stieß ihn beiseite, und da fiel ihm das Geplapper des Fuchses in der Arktis wieder ein. Sofort breitete er die ledrigen Schwingen aus und hob sich in die Luft. Im nächsten Moment folgten ihm die anderen Klippenalben. Xaphania und ihre Engel hatten die ganze Nacht und einen Teil des Morgens die nähere Umgebung abgesucht. Dann endlich waren sie an der Bergflanke im Süden der Festung auf einen kleinen Spalt gestoßen, der sich am Tag zuvor dort noch nicht gezeigt hatte. Sie hatten ihn untersucht und vergrößert, und jetzt stieg Lord Asriel eine Folge von Höhlen und Tunneln hinunter, die tief unter die Festung führten. Entgegen seiner Vermutung herrschte hier keine völlige Dunkelheit. Etwas leuchtete schwach. Milliarden winziger, schwach glühender Teilchen, die wie ein Strom aus Licht stetig durch den Tunnel nach unten strömten. »Staub«, sagte Lord Asriel zu seinem Dämon. Er hatte noch nie welchen mit bloßem Auge gesehen und auch noch nie so viel auf einmal. Vorsichtig ging Asriel weiter, bis der Tunnel sich plötzlich verbreiterte und er am oberen Ende einer riesigen Höhle stand, einer gewaltigen Grotte, in der ein Dutzend Kathedralen Platz gefunden hätte. Einen Boden hatte die Höhle nicht. Die Wände fielen schwindelerregend steil einige hundert Meter bis zum Rand eines gähnenden Schlundes von tiefstem Schwarz ab, in dem der endlose Teilchenstrom verschwand. Wie die Sterne sämtlicher Galaxien des Himmels schimmerten die Milliarden Partikel, jedes einzelne ein kleines Fragment bewussten Denkens. »Ein melancholisches Licht«, dachte Lord Asriel, und machte sich mit seinem Dämon an den Abstieg zu dem gähnenden Loch. Erst jetzt erkannte er, was sich auf der anderen Seite des Abgrunds, einige hundert Meter von ihnen entfernt, abspielte. Der Lord hatte gleich zu Anfang geglaubt, dort eine Bewegung auszumachen. Je tiefer er kam, desto deutlicher wurde das Bild einer Prozession bleicher, schemenhafter Gestalten, die den gefährlichen Steilhang nach oben stiegen, Männer, Frauen, Kinder und Geschöpfe aller Art, von denen er viele noch nie gesehen hatte. Sie waren so darauf konzentriert, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, dass sie ihm keine Beachtung schenkten. Lord Asriel begriff, dass sie Geister waren, und seine Nackenhaare sträubten sich. »Lyra muss hier durchgekommen sein«, sagte er leise zu der Schneeleopardin. »Pass auf, wohin du trittst«, erwiderte diese nur. Zur selben Zeit waren Will und Lyra durchnässt, und sie froren und litten unsägliche Schmerzen. Blind stolperten sie über Steine und durch kleine Bäche, die vom Regen anschwollen und rot vor Blut waren. Lyra fürchtete, dass Lady Salmakia im Sterben lag. Die Galivespierin hatte schon seit einiger Zeit nichts mehr gesagt und lag entkräftet und bewegungslos in ihrer Hand. Die Kinder stiegen zum Ufer eines Baches hinunter, dessen Wasser klar sprudelte, schöpften mit den Händen Wasser und tranken es gierig. Will spürte, wie Tialis sich auf seiner Schulter aufrichtete.
»Will«, sagte der kleine Spion, »ich höre Pferde näher kommen. Lord Asriel hat keine Kavallerie, also müssen es Feinde sein. Geht über den Bach und versteckt euch drüben, dort sind Büsche.«
»Wir müssen weiter«, sagte Will zu Lyra, und spritzend rannten sie durch das Wasser, das so kalt war, dass ihnen die Knochen wehtaten. Gerade noch rechtzeitig kletterten sie auf der anderen Seite ans Ufer. Die Reiter, die über den Hügel kamen und zum Bach hinuntertrabten, um zu trinken, sahen nicht aus wie Soldaten. Sie hatten dasselbe Fell wie ihre Pferde und trugen keine Kleider, dafür aber Waffen. Dreizacke, Netze und Krummsäbel. Will und Lyra drehten sich nicht nach ihnen um, geduckt stolperten sie über den unebenen Boden, nur ein Ziel vor Augen, unbemerkt zu entkommen. Den Blick hielten sie starr auf den Boden gerichtet, um nicht in ein Loch zu treten und sich den Knöchel zu verstauchen oder zu brechen. Über ihnen donnerte es ununterbrochen. Deshalb hörten sie das Kreischen und Fauchen der Klippenalben auch erst, als es zu spät war. Die Kreaturen hatten sich um etwas Glitzerndes versammelt, das auf die Seite gesackt im Schlamm lag. Es war etwas größer als die Klippenalben, eine Art großer Käfig mit Wänden aus Kristall. Die gierigen Wesen hämmerten mit Fäusten und Steinen darauf ein und kreischten ohrenbetäubend. Bevor Will und Lyra anhalten und in die andere Richtung laufen konnten, standen sie schon mitten unter ihnen.